Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Silberjubilarinnen und Jubilare, da komme ich zu meiner Frau in die Küche und mein Blick fällt auf eine Zeitschrift. Ich sehe nur so die Überschrift, den Titel der Zeitschrift, da steht ganz dick drauf, mit Liebe. Und ich denke, oh Mensch, das ist ja interessant, da werde ich ganz neugierig. Was ist denn das für eine Zeitung? Fehlt meiner Frau was? Oder ich gehe hin und gucke mir diese Zeitung etwas genauer an. Und beim zweiten Blick weicht die Neugier der herben Enttäuschung. Mit Liebe, das ist so ein Kundenmagazin eines Supermarktes. Steht aber fett drauf, mit Liebe. Naja gut, ich dachte, gibt vielleicht spannendere Zeitungen, ich blättere ein bisschen da drin rum und immer wieder taucht das Wort Liebe auf. Da steht zum Beispiel, wir lieben Lebensmittel. Steht da. Oder für Sie mit Liebe ausgesucht. Und dann ist vom Obst die Rede, mit Liebe angebaut. Und dann noch, Backen ist Liebe. Also überall Liebe, Liebe, man kann sich gar nicht mehr retten vor so viel Liebe. Eine wahre Überflutung, was man so alles liebt. Und dann gibt es eine Fastfood-Kette, eine Imbisskette, die wirbt damit, dass da dick draufsteht, ich liebe es. Ich liebe es. Wer die Autobahn A2 Hannover-Dortmund in den letzten Monaten befahren hat, dem ist vielleicht eine eigentümliche Zusammenstellung von Werbung aufgefallen. Da wehen drei große rote Fahnen mit dem bekannten gelben M. Und da an der Abfahrt Rehren, ich weiß nicht, ob es noch so ist, jedenfalls war es über viele Monate so, steht ganz dick drauf, ich liebe es. Aber das Interessante, direkt darüber, in einem sehr schlichten Design, da steht dreimal nicht, ich liebe es, sondern ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ist das nicht ein bisschen platt, ein bisschen kitschig, primitiv sogar? Wer schreibt denn sowas, ich liebe dich, ich liebe dich? So abgedroschen wirkt doch dieses Wort Liebe heute. Ich liebe dich, wie oft wird es gedankenlos in Schlagern geträllert. Ich liebe dich, wie oft nur so dahingesagt. Und in Wirklichkeit meinte man, ich liebe mich, aber ich brauche dich dazu. Verliebte Teenager sprühen, ich liebe dich an Brückenpfeiler. Oder vielleicht hast du vor 25 Jahren in der Konfirmandenzeit ein Herz mit Ich liebe dich in unsere alten Kirchenbänke reingeritzt bei irgendwelchen langweiligen Gottesdiensten. Irgendjemand muss es ja gewesen sein. Ich liebe dich. Und nun auf der Autobahn gleich dreimal untereinander diese große Werbung. Meint es wohl einer ganz ernst. Aber dann, wenn man genauer hinguckt, die Überraschung, ich liebe dich, Gott, steht da auf diesem überdimensionierten Werbeblock. Ja, sag mal, hat Gott das denn nötig, Reklame für sich zu machen? Macht Gott Werbung? Ja, Gott macht Werbung, denn er wirbt um uns. Er wirbt um uns. Und nun frage ich mich, erreicht uns seine Werbebotschaft der Liebe überhaupt noch? Ganz schlicht steht sie da auf jenem Autobahnplakat, nicht bunt und schrill, sondern ganz einfach schwarz auf weiß. Ich liebe dich. Und die ganze Bibel ist voll von so einer Werbung. Laufend steht diese Botschaft in der Bibel schwarz auf weiß. Ich liebe dich. Dreimal ist es hier auf dem Werbeplakat abgedruckt. Das kennen Sie ja, wenn Sie Kinder haben. Wenn man irgendwas mit besonderem Nachdruck sagen will, dann sagt man, also ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei und die letzte Zahl heißt Nummer drei. Oder Meine Güte, immer muss man alles dreimal sagen. Aber in diesem Fall ist das keine Drohung. In diesem Fall ist es keine Forderung, kein Befehl, tu etwas, räum dein Zimmer auf, mach dies und mach jenes, sondern in diesem Fall ist es ein Zuspruch. Ich liebe dich. Wir haben es vorhin im Evangelium von Ingrid gehört, aus dem Johannesevangelium. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern und zu uns, ich liebe euch, so wie mich mein Vater geliebt hat, so wie mich mein Vater liebt. So liebe ich euch auch. Und die Liebe Gottes, das ist auch die Botschaft unseres Predigttextes für heute. 1. Johannes 4, 7 bis 10. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen und aus Ehrfurcht vor dem heiligen Wort Gottes bitte ich, dass wir dazu aufstehen. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Und darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Drei Gedanken dazu, eben so wie es auf dem Plakat steht, dreimal, ich liebe dich. Ich liebe dich, denn du bist es mir wert. Zweitens, ich liebe dich, damit du echtes Leben hast. Drittens, ich liebe dich, auch wenn du mich noch nicht liebst. Erstens, Gott sagt, ich liebe dich, denn du bist es mir wert. Wenn man jemanden liebt, dann ist man doch bereit, eine ganze Menge dafür einzusetzen, für ihn einzusetzen. Dann ist der andere einem doch wirklich wertvoll, dann ist er einem wichtig. Und mir scheint, in unserer Zeit ist da einiges durcheinander gekommen. Durcheinander bringen, das ist ja der Lieblingsjob des Teufels. Diabolos, sagt man ja zum Teufel, das ist wörtlich übersetzt, der Durcheinanderbringer. Und ich glaube, auch in unserer Sprache ist einiges durcheinander gekommen. Denn wie sagen hier die McDonald's-Werbefritzen, ich liebe es. Und das trifft sehr gut das Grundgefühl unserer Zeit. Wir lieben es. Sachen, Dinge, Gegenstände, Materielles, das lieben wir. Wir lieben das Essen, wir lieben Lebensmittel, hieß es ja in der Zeitung bei dieser Supermarktkette. Wir lieben das Auto, wir lieben das Geld. Jemand sagte mir, ich liebe meinen Beruf. Oder ich liebe Reisen. So könnte man die Kette immer weiter fortsetzen. Und es sind alles irgendwie Dinge, die wir lieben. Es ist ja alles wunderbar, dass es das gibt in unserer Zeit. Und ich bin da auch sehr dankbar dafür. Aber mal ganz ehrlich, passt eigentlich das Wort Liebe dazu? Sollte man nicht viel lieber Genuss sagen? Das würde es doch besser treffen. Und wir dürfen doch genießen, was Gott uns schenkt. Und Gott ist ein großzügiger Schenker. Er gibt uns so viele Gaben, die wir gerne genießen können. Aber lieben, sollte nicht dieses Wort lieben Personen vorbehalten sein? Im Lexikon steht es noch so drin. Liebe ist das tiefste, innigste Gefühl, das Menschen für andere Menschen empfinden können. So heißt es im Lexikon. Aber wir lieben nicht die Menschen, sondern Gegenstände und Dinge. Und umgekehrt, das, was man eigentlich lieben sollte, die Menschen, die genießt man. Also etwas ist total verdreht. Ja, wir genießen Menschen eben solange man Geschmack an ihnen hat, solange bis man ihrer überdrüssig wird oder sie eben ungenießbar werden. Und ich vermute, dass darin ein Grund liegt, dass heute viele Liebesbeziehungen zerbrechen, dass man den anderen vielleicht wirklich gar nicht lieben wollte, sondern nur genießen wollte. Und dann geht es auseinander, wenn es nicht mehr so klappt. Schluchzt die Verliebte zu ihrer Freundin. Oh, und stell dir vor, zum Abschied, da schenkt er mir eine rote Rose und flüstert mir ins Ohr, dass er zurückkäme, sobald die Rose verblüht ist. Oh, wie romantisch, meint die Freundin. Von wegen romantisch, die Rose war aus Plastik. Ja, ein Abschied auf Nimmerwiedersehen. So ist das manchmal, wenn es keine echte Liebe ist, sondern wenn man den anderen eigentlich nur genießen wollte, solange es gut geht. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann ist das anders. Dann sieht er uns nicht als Sache, als Ding, sondern er sieht uns als Person. Wir sind ihm wertvoll, unendlich wertvoll, selbst dann, wenn wir manchmal ungenießbar sind. Wir sind ihm so wertvoll, ja, dass er bereit ist, das Teuerste, was er hat, einzusetzen für uns. Er opfert sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Sein Sohn stirbt für uns am Kreuz, er gibt sein Leben hin für unsere Sünden, für unsere Schuld. Aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir. Gibt es denn eine größere Liebe? Wie hat Ingrid vorhin vorgelesen, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Wie wertvoll müssen wir ihm sein? Aber was macht uns denn eigentlich wertvoll? Was macht uns wertvoll für Gott? Und jetzt kommt der Clou. Da gibt es einen Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Liebe. Martin Luther hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagt so, die Liebe von uns Menschen, die sucht eigentlich immer das Liebenswerte. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie macht liebenswert. Also, Gott liebt uns nicht, weil wir so tolle Leute sind, weil wir so fromm oder so heilig oder so gute Menschen sind. Nein, da wäre die Liebe schnell am Ende. Gottes Liebe liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern es ist umgekehrt. Weil Gott uns liebt, sind wir wertvoll. Weil Gott uns liebt, bedingungslos, so wie wir sind, deshalb sind wir wertvoll. So wertvoll, dass er seinen Sohn für uns gibt. Das zu wissen, liebe Gemeinde, das gibt dir Halt im Leben. Du musst nicht mehr dir und aller Welt beweisen, wie wertvoll du bist, was für ein toller Typ du auch bist. Du musst nicht ständig durch irgendwelche Leistungen, die du bringst, dein eigenes Dasein rechtfertigen. Nein, du bist wertvoll, weil du von Gott geliebt bist. Einzigartig geschaffen. Als Person. Er hat alles für dich eingesetzt, seinen eigenen Sohn. Ich liebe dich, weil du es mir wert bist, sagt Gott. Das Zweite, ich liebe dich, damit du echtes Leben hast. Wie heißt es? Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Leben durch ihn. Vielleicht denkt mancher von Ihnen jetzt, wieso? Also das klappt doch auch ganz gut ohne Gott. Ich stimme zu. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele ohne Gott recht glücklich und zufrieden leben. Vielleicht sogar glücklicher als manche Christen. Klar, kann sein. Solange es gut geht, läuft das bestimmt auch mit dem Leben ganz gut. Zumindest hier in Deutschland, in unserer Spaß- und Wohlstandsgesellschaft. Also was meint Johannes hier, wenn er sagt, Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir durch ihn leben sollen? Warum durch ihn? Ich bin ja nun selber silberner Konfirmand Und ich sage, das ist schon ein komisches Gefühl. Also eben noch 30 gewesen und jetzt hat man den Eindruck, ups, die 40 ist gar nicht mehr allzu weit weg. Das ist so nach menschlichem Ermessen ungefähr Halbzeit im Leben. Stell mir vor, es ist vielleicht so wie so eine Sanduhr. Ja, da rieselt wie der feine Sand das Leben unaufhörlich immer von oben nach unten durch diese schmale durch diese schmale Verengung hindurch. Und dann guckt man runter und denkt, oh, der Berg dort, das ist schon mindestens die Hälfte womöglich. Wer weiß das schon? Und oben, wie viel ist denn da noch drin? Und das ist das Merkwürdige bei der Sanduhr des Lebens. Oben kann man nicht reingucken. Da ist irgendwie sowas davor. Man kann nicht sehen, was da noch drin steckt, wie viel Sandkörner da noch sind. Und auf einmal merken wir haben das Leben doch nicht so selber im Griff. Natürlich können wir es uns so angenehm wie möglich machen. Aber mich hat das sehr bewegt, was ich vor kurzem im Internet in so einem Forum gelesen habe. Da schreibt einer folgenden Eintrag. Und er schreibt so: Es gibt nichts, vor dem ich mehr Angst habe als vor dem Vergehen, vor dem Sterben, vor der Nichtexistenz. Erst 33 Jahre jung bin ich, aber bei jedem Tag, der mir vergeht, erleide ich große Angst, dem Tode näher zu kommen. Ich bin nun mal da und möchte oder kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass mein Leben, mein Sein, mein Ich vergänglich ist und eines Tages nicht mehr ist. Unter diesen Umständen, wenn ich darüber nachdenke, erscheint mir mein Leben sinnlos. Warum bin ich nur hier, wenn ich doch wieder aufhören muss zu existieren? Ich habe keinen Glauben, der mich errettet. Gott und sein Paradies sind für mich nur ein Paradigma der Schwachen. Hat jemand in diesem Forum Erfahrungen darin, wie man das Älterwerden verlangsamen kann? Bitte verschont mich mit religiösen Tipps. Ich respektiere Glauben, aber tut mir das bitte nicht an, denn ich bin der Logik wegen nicht fähig zum Glauben, schreibt er. Vielleicht sind das auch so ein bisschen deine Gedanken manchmal. Und dann antwortet ihm einer drauf und er schreibt es so: Ich teile deine Meinung, was Gott angeht. Ich kann solche Sprüche wie suche Hilfe bei Gott oder Gott beschützt dich etc. nicht mehr hören. Bisher habe ich mir immer selbst geholfen und mich auch selbst geschützt. Ich habe so drüber nachgedacht, über diese Einträge. Merkwürdig. Das sind Menschen, die einerseits der festen Überzeugung sind, Gott brauchen wir nicht. Wir kommen alleine klar in unserem Leben. Und gleichzeitig merken sie, das Leben zerrinnt uns unter den Fingern. Da muss es doch noch was anderes geben. Und nun kommt Gottes Wort und sagt uns, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und da können diese Menschen das nicht annehmen. Warum? Weil es die eigene Logik übersteigt, dass da ein Gott existiert, der an uns Menschen interessiert ist. Das passt irgendwie nicht rein in unsere Treibfund graue Gehirnmasse. Das ist unser Kopf zu klein dafür. Aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, was wäre das denn für ein Gott, den unsere menschliche Logik begreifen könnte? Das wäre doch kein Gott, das wäre ein Spielzeug. Es wäre ein Hampelmann. Gott muss doch wohl größer sein als seine Geschöpfe und als deren Logik. Das ist doch die wahre Logik. Gott muss doch größer sein als unser Denken. Er sprengt unser Denken und er bietet uns aus Liebe zu uns echtes Leben an. Und was heißt echtes Leben? Echtes Leben ist das Leben, das auch ewig ist. Das nicht mit dem Tod zu Ende ist. Und das ist meine feste Überzeugung. Sonst wäre ich nicht hier, sonst wäre ich kein Pastor. Das ist meine feste Überzeugung, mit dem Tod ist nicht alles aus. Gott lädt dich ein zum ewigen Leben. Es ist ein Angebot und du brauchst es nur anzunehmen, mehr nicht. Und schließlich noch das Letzte. Ich liebe dich, auch wenn du mich noch nicht liebst. Bei Johannes heißt es, darin besteht die Liebe, Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wie geht das los mit der Liebe zwischen Gott und uns? Es geht nicht bei uns los, dass wir irgendwann denken, ach, wäre ja ganz schön, wenn es so einen Gott gäbe und den würde ich dann auch lieben. Nein, es geht bei ihm los. Er tut den ersten Schritt. Er liebt uns, selbst wenn wir noch gar nicht an ihn denken. Er liebt uns, bevor wir überhaupt geboren wurden. Selbst wenn wir uns noch ganz um uns selber drehen, er geht uns voraus. Wie haben wir es vorhin gesungen in diesem Lied? Liebe, die du mich erkoren, ehe ich noch geschaffen war. Vielleicht kennen einige von euch das Drama Peer Gynt von Henrik Ibsen. Da ist ein wilder, stämmiger Bursche, der mit seinen Kloppereien seine Eltern zur Verzweiflung und das ganze Dorf gegen sich aufbringt. Nur Solveig ist da, ein armes Mädchen. Sie liebt ihn dennoch, so wie er ist. Und er, was macht dieser Halunke? Er verrät ihre Liebe, er betrügt sie. Er muss schließlich nach wilden Fehltritten seine Heimat verlassen. Jahrelang schlägt sich Peer Gynt auf abenteuerliche Weise in Afrika herum. Doch irgendwann, 30 Jahre sind vergangen, kehrt er heim. Er tritt Solveig gegenüber mit klopfendem Herzen. Solveig hat jahrelang auf ihn gewartet. Und dann bekennt er ihr allen Mist in seinem Leben, der sich angesammelt hat. Lug und Trug, Gemeinheit, Brutalität und Egoismus. Und dann erwartet er, dass Solveig ihn bei so viel Schuld nun einfach rausschmeißt. Doch was macht sie? Sie nimmt ihn in den Arm. Und sie ist einfach nur glücklich, dass ihr Geliebter wieder bei ihr ist. Und dann fragt er sie ganz ungläubig, sag mal, weißt du denn nicht, wo ich all die Jahre wirklich war? Und sie antwortet, doch, auch als du fern warst, warst du immer in meiner Liebe. Für mich ist das ein wunderbares Bild für Gottes Liebe. Wer zu ihm umkehrt, wer neu beginnt, dem sagt Gott, auch als du fern warst, warst du immer in meiner Liebe. Amen.